Was brauchen wir ganz dringend, wenn wir vor einer verschlossenen Tür stehen? Das ist nicht Petrus Schlüssel, sehr wohl gemerkt. Letzten Freitagabend, kriege ich einen Anruf von der Birgit Graf. Sie ist ganz verzweifelt. Ein Notfall bei uns. Ich stehe hier vor verschlossenen Türen und ich habe keinen Schlüssel und Jochen ist fort und Martina ist nicht da. Kannst du mir weiterhelfen? Ich brauche eine Telefonnummer. Wenn wir vor verschlossenen Türen stehen, da wissen wir, wie wichtig es ist, den richtigen Schlüssel zu haben. Vor 10 Tagen, da haben wir als Älteste hier in der Gemeindeversammlung unser sogenanntes Leitbild sehr wohl mit T geschrieben, unser Leitbild vorgetragen, das auch unseren Auftrag und unsere Vision enthält für die nächsten 5 Jahre. Wisst ihr noch, was der Ulla als ersten Strategiepunkt erwähnte, als es um diese Frage ging, wie wollen wir den Auftrag leben, damit diese kühne Vision auch Wirklichkeit wird? Wer hier war, vielleicht erinnert ihr euch noch. Was hat er erwähnt als erstes? Keiner will sich blamieren, niemand will das Falsche sagen, sind ja auch schon 10 Tage her. Das Gebet, genau. Und ich möchte heute in dieser Botschaft noch einmal unseren Blick auf die Wichtigkeit des Gebets richten, gerade wenn es um die Frage geht, wie können wir unseren Auftrag erfüllen? Ich persönlich bin absolut überzeugt, das Gebet ist der wichtigste Schlüssel, wenn wir unseren Auftrag leben und umsetzen wollen. Charles Haddon Spurgeon hat einmal gesagt, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, diesen Schlüssel zu besitzen und auch zu benutzen. In unserem letzten K5-Leiterseminar, vorletzten war das, da haben wir diesen afrikanischen Pastor Oscar Murillo kennengelernt. Er hat 2 Referate gehalten, ein sehr sympathischer, authentischer, fröhlicher, inspirierender Mann. Leitet eine große Gemeinde in Nairobi. Und er wurde einmal in einer Gemeinde gefragt, warum wachsen Gemeinden in Kenia und unsere Gemeinden hier in Deutschland, und Deutschland ist ja eigentlich auch ein Mutterland der Mission, da wachsen sie eher nicht. Worauf Pastor Murillo antwortete, wenn ich Satan wäre, würde ich dafür sorgen, dass die Christen nicht oder nur sehr wenig beten. Und ich würde dafür sorgen, dass sie den Verlust gar nicht merken. Kann es sein, dass wir hier im reichen Westen diesen wichtigen Schlüssel zur Erfüllung unseres Auftrags verlegt haben? Wir sind hier eher geneigt, Methoden und Modelle anzuwenden, die zum erwünschten Erfolg führen, aber anhaltend, leidenschaftlich beten, das ist nicht gerade die Stärke der westlichen Kirche. Und das ist vielleicht die größte Tragik, dass wir den Verlust dieses wichtigen Schlüssels gar nicht merken. Seinem Freund und Mitarbeiter Mitarbeiter Timotheus schreibt der Apostel Paulus in dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Was ist also das erste und wichtigste einer Gemeinde? Es ist gar nicht das Predigen, sondern das Beten. Jim Cimbala, der Pastor einer Gemeinde in dem berüchtigten New Yorker Stadtteil Brooklyn, er hat ein Buch über die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets geschrieben. Und schon ein älteres Buch, das Buch wurde mir empfohlen von Roger Pugh, den einige von euch auch kennen, schon vor vielen Jahren. Mittlerweile gibt es dieses Buch auch im Deutschen mit dem Titel »Wenn der Glaube Feuer fängt«. Und Cimbala erzählt, wie er am Anfang seines Dienstes seiner Gemeinde einmal sagte, die Zukunft unserer Gemeinde wird von unseren Gebetszeiten abhängen. Und gerade an dem Sonntag war in seiner Gemeinde ein Pastor zu Besuch aus Australien. Und Pastor Cimbala lud ihn ein, sich vorzustellen, einige Worte zu sagen. Und er ging nach vorne und gab nur den folgenden Kommentar ab. Er sagte, ich habe gerade gehört, was euer Pastor eben gesagt hat. Ich möchte Ihnen noch etwas mitgeben, über das Sie nachdenken sollen. An der Anzahl der Leute, die Sonntagvormittag zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär eine Gemeinde ist. An der Anzahl der Leute, die am Sonntagabend zum Gottesdienst kommen, in den USA gibt es oft zwei Gottesdienste, kann man ablesen, wie populär der Pastor oder der Evangelist ist. Und an der Anzahl der Leute, die zur Gebetsversammlung kommen, kann man ablesen, wie populär Jesus ist. Und mit diesen Worten ging er dann wieder auf seinen Platz. Das war alles, was der Mann sagte. Ist das übertrieben? Anmaßend? Ja, denken wir mal darüber nach. Charles Haddon Spurgeon, der große britische Prediger, der hat einmal in einer Predigt fast das Gleiche gesagt. Er wird hier von Cimbala zitiert. Er sagt, der geistliche Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Die Gebetsversammlung ist der Gnadenometer, von dem aus wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott einer Gemeinde nah sein soll, muss die Gemeinde beten. Und wenn er einer Gemeinde nicht nah ist, ist eines der ersten Zeichen die Trägheit im Gebet. Und dann sagt wieder, glaube ich, Cimbala, die Vernachlässigung des Gebets ist ein schreckliches Anzeichen für den Tod geistlicher Sehnsüchte. Gott möchte, dass sein Volk erkennt, dass die einzige Hoffnung im Gebet liegt. Darin liegt die Macht der Kirche gegen die Welt. Und dann sagt er noch, die Form des Gebetstreffs ist bei weitem nicht so entscheidend wie der Inhalt, den Allmächtigen zu berühren und mit dem ganzen Sein nach ihm zu rufen. Das sind die Bausteine einer bewegenden Gebetszeit. Nun, ich glaube, liebe Geschwister, wenn wir wirklich unseren Auftrag erfüllen wollen, wenn wir eine Vision haben für die Menschen, die uns wichtig sind, die uns nahe stehen, deren Leben aber noch ganz weit weg von Gott ist, wenn wir die für unsere Gemeinde formulierte Vision erfüllen wollen, wenn sie nicht nur Wunschtraum bleiben soll, ja, dann müssen wir zusammenrücken und beten. Davon bin ich absolut überzeugt. Der Schlüssel zum Herzen Gottes ist und bleibt das Gebet. Lass uns jetzt in dieser verbleibenden Zeit noch einmal uns vor Augen halten, wie unser Auftrag und das Gebet ganz eng miteinander verknüpft sind. In der letzten Gemeindeversammlung, da habe ich unseren Auftrag, wie wir ihn aus der Schrift ableiten, in Anlehnung an unseren Leitsatz zusammengefasst. Wer ist so frei und sagt diesen Leitsatz einfach mal auf. Er scheint ja immer wieder, jede Woche mindestens einmal in den Mails, die ihr von mir bekommt, also ob es die Ankündigungen sind oder auch andere Mails, ist unten bei mir so in dem, wie nennt sich das? Weiß ich gar nicht. So als Motto drin. Heading? Oh, nee, Heading ist es nicht, das ist oben. Signatur. Was ist so unser Leitsatz? Unsere Liebe zu allen Menschen. Ah, das ist super. Dankeschön, Conny. Oh, vielleicht müssen wir wirklich, wie das manchmal bei diesen Kinderliedern geschieht, versuchen, unseren Auftrag irgendwie uns zu merken durch bestimmte Bewegungen. Ja? Quasi ihn zum Ausdruck bringen durch Zeichensprache. Dann können wir uns ihn leichter merken. Ich habe mir das so gedacht. Ja? Wir wollen Gott ehren. Wir wollen Gott ehren. Und wir legen einfach unsere Hände mal auf unser Herz und wir stehen da andächtig, weil wir wissen, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt. Und es ist unser Herzensanliegen, dass er geehrt wird. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Weil wir genau wissen, er lebt nicht nur in uns, sondern er füllt jeden Raum und er ist viel größer als unsere Vorstellung, die wir uns machen können von ihm. Er ist der Schöpfer des Universums. Seine Schönheit, seine Einzigartigkeit ist unbeschreiblich. Er ist groß. Also wir wollen Gott ehren, der in uns lebt, aber der viel größer ist als unsere Vorstellungskraft. Indem wir ihn lieben, durch unsere Liebe zu ihm. Und wir wollen ihn ehren durch unsere Liebe zueinander. Und wir bilden diesen Kreis mit unseren Händen. Weil er hat uns seine Liebe geschenkt, auch als Gemeinde. Das ist die treibende Kraft unserer geistlichen Familie. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zueinander. Und wir wollen ihn ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen. Und da zeigen wir einfach nach außen. Wir wollen segnend unser Umfeld beeinflussen und diese Liebe weiter kanalisieren in diese Welt. Also das ist der Leitsatz und wir haben einfach den Auftrag in Anlehnung an diesen Leitsatz erweitert und versucht, das so zu formulieren. Wir wollen Gott ehren. Durch unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe zueinander, unsere Liebe zu allen Menschen. Und wenn man anfängt, ein bisschen tiefer nachzudenken, was steckt da eigentlich hinter diesen Sätzen? Nun, zunächst einmal wissen wir, und das ist auch wichtig, dass es gesagt wird, dass wir Gott nur ehren können durch unsere Liebe. Warum denn? Weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zu sich gezogen, er hat uns erlöst, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns seine Agape-Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen. Das feiern wir übrigens am Pfingsten. Liebe kommt also von Gott zu uns. Und sie ist nicht nur ein Gefühl, sie ist vielmehr die göttliche Weise, mit anderen in Beziehung zu treten und sie ist die Kraft, die unser Wesen von innen nach außen verändert und letztlich auch unsere Welt bleibend zum Guten umgestalten kann. Das heißt also, unsere Fähigkeit, Gott und andere zu lieben, ist nicht in uns selbst begründet, sondern einzig und allein in der Tatsache, dass Gott uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir können also auch sagen, weil Gott uns zuerst geliebt hat, wollen wir ihn ehren durch unsere Liebe zu ihm. Wie wollen wir das tun? In der Auftragsformulierung haben wir drei Dinge genannt. Indem wir auf ihn hören, ihn anbeten und ihm gehorchen. Merkt ihr, wie Gebet zum Kernwesen unseres Auftrags gehört? Denn Gebet ist immer ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Ich kann Gott nicht lieben, ohne mit ihm zu kommunizieren. Denn im Gebet reden wir zu Gott und hören auf ihn. Das ist die einfachste Beschreibung des Gebets. Gebet ist ganz einfach ein Beziehungsgespräch. So wie wir keine innige Beziehung mit einem Menschen haben können, ohne mit ihm zu reden, so können wir auch mit Gott keine Beziehung pflegen, keine Gemeinschaft erleben, ohne dass wir mit ihm kommunizieren. Und wenn wir beten, reden wir also mit dem dreieinigen Gott. Wir pflegen unsere Beziehung und wir reden mit dem Vater. Und wir können mit dem Vater nur reden durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und der Geist, der hilft uns beim Reden zu Gott. Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir reden sollen, sagt uns Paulus. Aber der Geist, der hilft uns, er ist der Parakletos und der Beistand, auch wenn es ums Gebet geht. Unser Reden mit Gott ist also immer Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Das ist ähnlich wie auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wen wir lieben, mit dem kommunizieren wir auch. Ich rede gern mit meiner Frau, weil ich sie liebe. Als wir jung verliebt waren, da wohnten wir in verschiedenen Städten und da haben wir stundenlang telefoniert. Das war damals nicht so billig wie heute, es gab keine Flatrate. Meine Eltern mussten mal, und ich hatte ja auch kein Einkommen damals, war ja noch Schüler, meine Eltern mussten damals 700 Lei. Ja, das war schon fast die Hälfte eines Monatsgehalts, Telefongebühren bezahlen. Also, die haben mir schon den Marsch geblasen. Sie sagt, also für das Geld hättest du wirklich 10-mal nach Hermannstadt fahren können. Auch nach 25 Jahren Ehe reden wir noch miteinander. Und das ist nicht selbstverständlich. Viele Ehen brechen auseinander, weil die ehrliche Kommunikation vernachlässigt wird. Man hört nicht mehr aufeinander. Und wenn man nicht mehr aufeinander hört, dann redet man auch irgendwann mal nicht mehr miteinander. Und das ist gewöhnlich der Anfang vom Ende einer Beziehung. Also unser Beten, unser Reden mit Gott ist immer ein Ausdruck unserer Liebesbeziehung zu Gott. Samuel Coleridge hat einmal gesagt, der betet gut, der gut liebt. Das heißt also, wenn wir Gott anbeten und über seine Schönheit, seine Größe staunen, ob das mit Liedern ist oder mit eigenen Worten, wenn wir persönlich irgendwo unsere Anbetungszeit haben, wenn wir ihn preisen für das, wer er ist, wenn wir ihn loben für das, wie er ist, dann lieben wir ihn. Und wenn wir ihm danken, lieben wir ihn auch, weil wir absolut überzeugt sind, der Geber aller guten Gaben ist unser Herr. Und wenn wir ihn mit unseren Bitten bestürmen, lieben wir ihn, weil wir ihm vertrauen, dass er uns das geben kann, was wir brauchen, dass er uns das auch geben wird, was uns gut tut. Die Bibel ist voll von Gebeten, die unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Denken wir doch nur an die 150 Psalmen, die uns Gottes Geist geschenkt hat. Da kann man einiges lernen aus den Psalmen über ehrliche Beziehungspflege mit Gott. Weil die enthalten nicht nur Lobgesänge, sondern manche Klagen auch und manche Sorgen und eine Vielzahl von Emotionen werden da ehrlich, echt, authentisch zum Ausdruck gebracht. Und David betet im Psalm 18, Vers 2, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Das ist nicht pathetisch, so können wir mit Gott reden. Liebe Geschwister, wenn wir lernen wollen, leidenschaftlich mit Gott zu reden im Gebet, dann müssen wir beginnen, die Psalmen nicht nur zu lesen, sondern auch zu beten. Ich liebe sie. Letztes Jahr habe ich jeden Tag einen Psalm gelesen, manchmal auch 3-4 Tage über einen Psalm nachgedacht und ihn immer wieder gelesen. Sie sind das Gebetsbuch par excellence. Wenn wir also unsere Liebe zu Gott durch das Gebet zum Ausdruck bringen wollen, dann geht es wirklich nicht darum, etwas vorzuzeigen. Es geht nicht um eine Pflichtübung, sondern dass wir das, was in unserem Herzen ist, zu Gott bringen. Wie so ein Kind, das auf den Schoß seines Papas klettert und ihm sagt, Papa, ich habe dich lieb. So dürfen auch wir zu unserem Vater im Himmel kommen. Erwartungsvoll, ehrlich, liebevoll. Und natürlich dürfen wir ihm auch unsere Verletzungen und Enttäuschungen, unsere Bedürfnisse und Wünsche mitteilen. Aber lass uns das eine nicht vergessen. Beten ist viel mehr, als Gott so einen langen Einkaufszettel zu präsentieren. Oder zu glauben, ja, da ist so ein Automatismus wie bei so einer Vending Machine, bei so einem Getränkeautomat. Ich muss jetzt nur das richtige Gebet da reinstecken und dann kommt gleich die Erhörung raus unten. Plumps, da ist sie. Gott ist kein Automat. Es geht wirklich um das Pflegen einer Liebesbeziehung. Und da ist es wichtig, nicht nur ständig zu reden, sondern auch zu hören. Ganz bewusst haben wir das Hören in unsere Auftragsformulierung eingefügt. Wie hören wir auf Gott im Gebet? Er redet ja selten mit einer hörbaren Stimme. Ich persönlich habe heute und auch bis jetzt noch keine Stimme gehört von ihm. Akustisch, laut, hörbar. Und ich bin auch immer etwas skeptisch, wenn Leute kommen und behaupten, Gott hat zu mir gesagt. Ich frage dann oft, wie hast du ihn gehört? Diese Aussage, Gott hat zu mir gesagt, die kann ja auch sehr schnell in die Richtung gebraucht werden, wenn einer das sagt, Gott hat mir das gesagt, dann was soll man da noch erwidern? Ne? Also es wird oft auch von Christen gebraucht, die sich von niemandem etwas sagen lassen wollen. Denn wenn du behauptest, das hat Gott mir gesagt, dann alles, was ich sage, ist bedeutungslos. Deshalb bin ich der Meinung, gerade diesen Satz, Gott hat mir gesagt, wirklich nur dann zu gebrauchen, wenn wir uns absolut sicher sind, dass es tatsächlich Gott war, der zu uns gesprochen hat und nicht unser eigenes Wunschdenken. Trotzdem redet Gott auch heute zu uns. Gebet ist nicht nur ein Monolog, aber wir müssen uns im Hören üben, um Gottes Stimme zu erkennen. Wir hören diese Stimme nicht automatisch. Wenn wir nur 5 Minuten Zeit haben und schnell mit Gott dieses Treffen haben, vielleicht, was weiß ich, unterwegs noch irgendwohin im Auto und wir beten schnell, Herr, und das steht noch heute an und hilf mir da und hilf mir dort und da habe ich noch eine Arbeit und das lege ich auch noch für dich und tschüss. Und ich gehe schon, weil meine Zeit läuft hier aus. Dann werden wir seine Stimme nicht hören. Weil seine Stimme ist meistens leise, ganz, ganz sanft, nicht laut, selten laut. Manchmal muss er auch ganz laut schreien, aber es ist eher sanft und leise. Und da gibt es auch Zeiten in unserem Leben, da schweigt er. Und trotzdem ist er mit uns. Er ist nicht weit weg. Er ist da. Und sein Schweigen hat einen Sinn. Auch wenn er schweigt, ist er nicht abwesend. Und da müssen wir in Demut und Geduld auf sein Reden warten. Aus Erfahrung weiß ich, wenn wir stiller werden und uns seiner Gegenwart bewusst sind und uns ihm ganz öffnen, und geduldig warten, dann können wir auch seine Stimme hören. Und manchmal ist das so, man ist unterwegs oder man spricht mit Gott in Gedanken. Man redet mit ihm. Und man wartet und schweigt und ist auch still. Und dann spricht er in Form eines Gedankens oder einer gedanklichen Erkenntnis. Es fällt mir ein Wort ein aus der Schrift oder ein Gedanke lässt mich nicht mehr los. Jetzt, wenn du nach Hause gehst, dann nimm den Hörer und ruf diese Person an. Oder er zeigt mir in diesen stillen Zeiten, was der Grund meines aufgewühlten Herzens ist. Er zeigt mir meine Sünde. Er zeigt mir einfach der Grund oder das Motiv hinter meinen Empfindungen. Am meisten, glaube ich, redet Gott heute zu uns durch sein Wort. Besonders dann, wenn wir es betend lesen. Da spricht er gelegentlich ganz deutlich zu uns. Und dann gilt es, diesem Wort auch zu gehorchen. Und das, was wir als wahr, als richtig, als notwendig erkannt haben, es auch zu tun. Und dadurch wird Gott geehrt, durch unsere Liebe zu ihm, wenn wir mit ihm reden und ihn anbeten im Gebet und ihn hören und ihm gehorchen. Der zweite Satz in unserer Auftragsformulierung lautet, wir wollen Gott ehren als Gemeinde durch unsere Liebe zueinander, indem wir echte Gemeinschaft pflegen, einander dienen und einander helfen, geistlich zu wachsen. Auch diesen Teil unseres Auftrags können wir nicht erfüllen ohne Gebet. Deshalb gilt auch hier, Gebet ist ein Ausdruck unserer Liebe zueinander. Es kann keine echte Gemeinschaft, kein echtes Teilhaben am Leben der Schwester, des Bruders geben, keine wahre Jüngerschaft, wo wir einander helfen, geistlich zu wachsen, ohne dass wir füreinander beten. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Fürbitte füreinander eine Art ist, den anderen zu lieben. Wir finden diese Wahrheit vielfältig im Neuen Testament begründet. Jakobus fordert uns auf in Kapitel 5, Vers 16, dass wir einander die Sünden bekennen und füreinander beten sollen, damit wir geheilt werden. Und der Apostel Paulus fasst in allen seinen Briefen, betet er für die Geschwister. Und er fordert sie auf, füreinander zu beten. Und wofür betet er? Da geht es in diesen Gebeten letztlich auch immer wieder um geistliches Wachstum, dass sie in der Liebe zu Gott und zueinander wachsen. Lass uns mal ein bisschen, wie sagt der Ulla immer wieder so, Wort auf die Ohren bekommen. Lass uns das mal lesen und sehen, wie das hier wirklich zusammengefügt ist. Gebet und Gemeinschaft und Jüngerschaft und Wachstum, Epheser 3. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das ist ein Gebet hier. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Versteht ihr, warum wir diesen Leitsatz so formuliert haben? Und hier merken wir, wie das Gebet hier mit reinfließt. Paulus betet ja. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, Gemeinschaft, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Wachstum steckt dahinter. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Geistliche Veränderung. Oder Philipper 1, die Verse 3 bis 10, ebenfalls ein Gebet des Paulus. Wir werden übrigens diese Stelle irgendwann mal dieses Jahr noch genauer betrachten, weil ich möchte mit uns den Philipperbrief fortlaufend durchgehen in den Predigten, in einer Predigtreihe. Aber da steht: jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt vom ersten Tag an bis heute. Sich für das Evangelium einsetzen bedeutet einfach, dieses Evangelium weitersagen, es verkündigen. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen. Mann, dieser Paulus, man denkt von ihm so, der große Theologe, aber der kann auch richtig emotional werden. Ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch zu denken. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Liebe zueinander in der Gemeinde. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, jetzt das Gebet, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werden ein reines, ein untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wenn das unser Ziel hier in der EFG Fullingen ist, Gott zu ehren durch unsere Liebe zueinander, indem wir wirklich echte Gemeinschaft, wahre Jüngerschaft, geistiges Wachstum erleben wollen, dann geht das nicht ohne Gebet füreinander. Und wir wissen, dass gerade dieser Bereich des Gebets auch füreinander wahnsinnig angefochten ist. Ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig der Einzelne betet. Wir wissen aus eigener Erfahrung, Gebet erfordert immer auch eine gewisse Selbstdisziplin. Aber ich bin überzeugt, dass auch unser gemeinschaftliches Gebet, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst oder zum Hauskreis, dass das genauso entscheidend ist für unser geistliches und auch zahlenmäßiges Wachstum der Gemeinde. Um ganz ehrlich zu sein, ich wünsche mir für unsere Gemeinde viel mehr Gebetsfreudigkeit, ein Gebetsreichtum. Es wird unsere Gemeinschaft fördern. Und natürlich ist Gebet auch deshalb so wichtig, weil es uns verändert, weil es uns immer wieder auch ausrichtet auf diesen Auftrag, den wir in dieser Welt haben und auf unsere Vision. Wie schön wäre es, wenn eines Tages, ich weiß nicht, ich hoffe sehr, ich glaube es, ich bete dafür, dass ich das hier noch erleben darf, dass eines Tages wir unser Treffen zum Gemeindegebet am Mittwoch hier unten im Saal haben müssen, weil oben im Obersaal kein Platz ist für 40, 50 Leute. Dass Junge und Alte einmütig im Gebet sich versammeln. Das ist nicht nur eine Veranstaltung für ein paar Oldies, das ist eine Veranstaltung für uns alle. Und ich finde es auch gut, wenn wir, das ist jetzt auch die junge Generation besonders angesprochen, diese modernen Kommunikationsmittel nutzen, um unseren Auftrag zu leben, um unsere Liebe zueinander durch das Gebet füreinander zum Ausdruck zu bringen. Wir pflegen das hier so schon seit längerer Zeit, seit es das Internet gibt, dass wir einen Verteiler haben. Und ich finde es gut, wenn ein Manfred, wenn er was auf dem Herzen hat, die Freiheit hat, einfach dieses Anliegen in ein Mail zu schreiben und zu sagen, betet dafür. Warum tut er das? Ja, weil er absolut überzeugt ist, dass das nicht egal ist, ob wir als Gemeinde uns mit seinem Anliegen eins machen und dafür beten. Und wenn wir es dann wirklich tun, also das Mail nicht einfach nur weglöschen, sondern für dieses Anliegen beten, was passiert dann? Wir machen uns eins, wir haben Teil an seinem Leben und wir bringen diese Menschen, die Margot und den Manfred, vor Gott. Und in dem Augenblick, wenn wir das tun, entsteht Beziehung, weil wir mit Gott über diese Menschen geredet haben. Oft ist es so, dass man über andere viel redet, untereinander. Aber wir reden nicht mit Gott über diese Leute. Und oft, wenn man übereinander redet, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass Gemeinschaft eher zerstört wird oder gehemmt wird, weil man irgendetwas sagt, was vielleicht nicht passt. Aber wenn wir mit Gott über die Leute reden, dann entsteht Gemeinschaft. Dann üben wir genau das, wir tun genau das, dass wir diese Leute lieben, indem wir für sie beten. Und man kann diese Dinge heute super, super gebrauchen. Die Jungen, ihr habt da wahrscheinlich fast alle, was weiß ich, ein Smartphone und dann kommen die Ankündigungen und da kommt dieses Mail und was kann man machen? Ja, schnell einfach löschen. Hab keine Zeit, das zu lesen. Oder man liest es und beginnt wirklich für dieses Anliegen kurz zu beten. Oder unser Helmut, er schickt mir immer wieder, wenn er die langen Reisen macht, irgendwo in Europa die SMS, habe geladen. Noch 200 Kilometer bis zum Ziel. Und das ist, was weiß ich, spät am Abend, ich bin noch wach, ich kriege die SMS. Und ich glaube, es ist nicht egal, wenn ich in dem Augenblick für Helmut bete. Ich bin überzeugt, dass, und der Helmut ist wirklich sehr viel unterwegs, dass er Bewahrung erlebt, weil Einzelne von hier aus der Gemeinde diese SMS lesen und für ihn beten. Und es entsteht Gemeinschaft dadurch. Wir lieben einander, indem wir das wirklich tun. Wir wollen in Zukunft mit den Ankündigungen immer noch 3 Top-Gebetsanliegen verschicken, die vielleicht auch ein bisschen allgemein sind, aber unser Gemeindeleben hier im Fokus haben. Und ich lade euch ein, ich bitte euch, betet für diese Dinge. Wir machen uns da eins mit diesen Bitten, mit diesen Anliegen und bringen sie vor Gott. Und ich bin überzeugt, Gott wird geehrt, wenn wir das tun. Und seit Anfang dieses Jahres pflegen wir das hier auch so, dass wir nach dem Gottesdienst die Möglichkeit anbieten. Da gibt es immer 2 Geschwister, die hier vorne sind und bereitstehen, wenn jemand will, persönlich, dass für ihn gebetet wird. Nicht jeder hat E-Mail, nicht jeder möchte, dass ein Anliegen wirklich alle erfahren. Es ist was Persönliches. Da besteht auch die Möglichkeit, das wahrzunehmen und mit den Geschwistern zu beten, sich segnen zu lassen. Und dann möchte ich auch nicht vergessen, diese Zettelaktion, die wir jedes Jahr machen an Erntedank. Auch eine Möglichkeit, einzelne Geschwister besser kennenzulernen, für sie zu beten. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, ladet diese Geschwister, die ihr da gezogen habt, einfach ein. Fragt sie, wofür soll ich konkret für dich beten gerade? Was bewegt dich? So entstehen authentische Beziehungen. So lieben wir einander, indem wir echte Gemeinschaft pflegen, einander dienen und helfen, auch geistlich zu wachsen. Noch einen kurzen Blick auf diesen dritten Teil unseres Auftrags wollen wir werfen und sehen, wie auch da das Gebet absolut zentral ist, wenn es um Evangelisation und Mission geht. Wir wollen als Gemeinde Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen, indem wir die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums in unserem Umfeld liebevoll verkündigen, dieses Umfeld segnend beeinflussen und die weltweite Mission unterstützen. Gebet ist auch ein Ausdruck unserer Liebe zu allen Menschen. Es ist immer Teil von Mission und Evangelisation. Wenn wir wollen, dass Gott verschlossene Menschenherzen aufschließt, damit sein lebendiges, lebensveränderndes Wort eindringen kann, ist es unsere Verantwortung, den Schlüssel des Gebets einzusetzen. Paulus, er schreibt im Kolosserbrief, betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Er meint sich, der Missionar war und seine Mitarbeiter, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Wir, das wissen wir alle, können keine Menschen bekehren. Wir können niemanden neues Leben einhauchen. Wir sind da absolut, auch wenn es um Evangelisation und Mission geht, abhängig von Gott. Letztlich können wir nur diesen Schlüssel des Gebets immer wieder benutzen und Gott bitten, die Tür für seine Botschaft zu öffnen. Ich möchte uns mal diesbezüglich Folgendes vorschlagen. Wie wäre es, wenn wir in dieser nächsten Woche mal beten würden, Herr, zeig mir in meinem Umfeld, in meiner Verwandtschaft, in meinem Freundeskreis, an meiner Arbeitsstelle 3 bis vielleicht 5 Nichtchristen, Menschen, die mit dir nichts zu tun haben wollen, die dich nicht kennen, keine Beziehung zu dir haben. Zeig mir 5 Leute, für die ich regelmäßig beten soll. Das kann man auf ein Blatt Papier einfach sich so einzeichnen, wie jetzt hier auf dieser Grafik, mal so einen Kreis und da schreibst du deinen Namen rein oder einfach nur ich und dann mal 3 Kreise und dann bete. Und lass dir von Gott zeigen, wer diese Menschen sind, für die du in der nächsten Zeit intensiv beten sollst. Er kann dir zeigen, auch die Leute, die er in dein Leben bringt und schon vorbereitet hat, die empfänglich sind. Und bete für diese Leute, dass Gott ihnen die Augen des Herzens öffnet für die gute Botschaft des Evangeliums. Ich bin sicher, Gott wird dir diese Personen zeigen. Und wenn du täglich für diese Menschen betest, dann wird er dir irgendwann mal auch die gute Möglichkeit schicken. Und du weißt dann, weil der Geist wird es dir zeigen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, auch diesen Menschen etwas von Gottes Liebe weiterzugeben. Und das muss zunächst mal nicht ein Gespräch sein, wo du das ganze Evangelium auf einmal sagst und sie damit erschlägst. Das kann vielleicht einfach nur eine Möglichkeit sein, wo du Vertrauen schaffst, wo du diesen Menschen etwas Gutes tust und etwas von Gottes Liebe, die in dir ist, diese Person berührt. Und wenn ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis da ist, ein erster Kontakt, dann wird auch die Gelegenheit kommen, wo du auch diesen Leuten sagen kannst, was dir wirklich das Wichtigste ist in deinem Leben. Du kannst dein Zeugnis erzählen. Lass uns das mal einfach ausprobieren. Und schön wäre es, wenn man sich auch ein bisschen darüber austauscht, vielleicht in den Hauskreisen, für wen man gerade betet. Und man kann das vielleicht auch zusammen dann mal tun. Wenn es um Außenmission geht, ist das Gebet ebenfalls der wichtigste Schlüssel zur Erfüllung des Auftrags. Ich habe letzte Woche mit der Annelie telefoniert und ein bisschen so reflektiert auch über die Gemeindeversammlung, wie sie das aufgenommen hat. Sie ist ja Teil von uns, aber auch Gast in einem gewissen Sinne, weil sie eben diese Monate jetzt hier bei uns ist, dann geht sie wieder zurück aufs Missionsfeld zu den Aceh. Und sie hat mir auch ganz klar gesagt, ein ganz, ganz, der wichtigste Teil ihres Dienstes ist, dass sie da in ihrer Hütte auf den Knien liegt und für die Indianer betet. Letzte Woche habe ich diese Karte bekommen. Es ist eine Karte von Renate Rieck, ebenfalls Missionarin, schon viele Jahre in Nepal, das ist Urgestein unserer Gemeinde, kennt die Renate. Vor 20 Jahren war sie bei uns hier in der Gemeinde. Sie hat einige Jahre in Nepal versucht, das Evangelium sehr armen Kindern zu bringen, Alphabetisierungskurse zu machen. Plötzlich wurde sie krank, sie ist an Krebs erkrankt, wird hier in Deutschland jetzt behandelt und sie schreibt, lieber Johann, ich bin bewegt, wie viele Menschen aus der Fullinger Gemeinde und aus der alten Zeit mich mittragen und beten. Das ist ein besonderes Geschenk und ein Vorrecht, das wir in der Familie Gottes haben. Great. Und dann fügt sie noch hinzu, ein kleiner Dank und Erinnerung, Reminder fürs Beten, auch für Nepal. Als kleiner Dank, als Erinnerung fürs Beten, auch für Nepal, schicke ich einen kleinen Kalender, den ich im Sommer gemacht habe, möchte festhalten an Jeremia 29,11 für die Street Kids und für mich. Sag bitte liebe Grüße in der Gemeinde und ganz, ganz herzlichen Dank für eure Verbundenheit. Wer also einfach weiter an die Renate denken will, und ich bin sicher, einige von euch aus der Gemeinde haben eben das praktiziert. Ihr habt die Renate geliebt, indem ihr was geschrieben habt, indem ihr für sie gebetet habt. Als Dankeschön, diese Kalender, sie liegen da aus über den Liederbüchern. Und als Erinnerung nehmt sie einfach mit. Wir haben also in dieser Botschaft noch einmal gesehen, welch ein wichtiger Schlüssel das Gebet ist bei der Erfüllung unseres Auftrags. Ohne Gebet läuft gar nichts. Der Kirchenvater Augustinus, der hat mal das so ausgedrückt, in einem Satz: wahres, echtes Gebet ist nichts anderes als Liebe. Ich denke, dieser Satz, der fasst meine ganze Predigt zusammen. Wahres, echtes Gebet ist nichts anderes als Liebe. Liebe, das ist der Satzbau des Gebets. Liebe zu Gott, Liebe zueinander, Liebe zu allen Menschen. Und wenn Gebet nur nichts anderes ist als Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, Liebe zu Menschen, dass wir Menschen vor Gott bringen, dann können wir verstehen, warum es unserem Feind so viel daran liegt, unser Gebetsleben zu torpedieren und uns gebetsschwach zu machen. Denn unser Feind, wenn er eines nicht will, dann ist es, dass wir unseren Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, hier leben. Aber Gottes Kraft, durch die Kraft Gottes, und das gibt mir Hoffnung, und damit möchte ich euch auch jetzt schließen, durch Gottes Kraft, die in uns schwachen Menschen zur Vollendung kommt, wollen wir diesen Schlüssel, den Schlüssel des Gebets, neu entdecken und ihn nicht aus der Hand geben. Denn John Spurgeon sagte, wer den Schlüssel des Gebets hat, der kann den Himmel öffnen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir stehen ehrlich vor dir, und es liegt nicht wirklich daran, dass wir diese Dinge, auch das, was wir heute hier gehört haben, nicht kennen oder nicht darüber informiert sind, dass wir das nicht wissen. Viele von uns hier sind schon Jahrzehnte auf dem Weg der Nachfolge. Was auch heute in dieser Predigt gesagt wurde, ist wirklich nichts Neues. Es liegt nicht am Wissen, es liegt wirklich am Tun. Es liegt daran, dass wir das, was wir erkannt haben aus deinem Wort, aus deinem Reden, dass wir das auch umsetzen. Dass wir deinem Geist gehorchen und uns verändern lassen und wirklich uns ganz aufrichten und ausrichten auf dich. Und auf den Auftrag, den du uns gegeben hast. Ja, wir möchten dich ehren. Und du weißt, dass wir dich eigentlich in unserem Herzen lieb haben. Und diese Liebe, sie kommt zum Ausdruck durch unser Reden mit dir, durch unser Hören auf dich, durch das Gehorchen. Und du weißt auch, wie sehr wir uns wünschen, einfach eine echte Gemeinschaft hier zu erleben, einander zu dienen, auf diesem Weg des Wachstums zu dir hin. Wie es uns ein Anliegen ist, dass Menschen von deiner Botschaft erfahren. Und so möchten wir wirklich diesen Schlüssel des Gebets ganz bewusster gebrauchen. Du hast ihn uns gegeben. Wir können mit dir reden. Das ist schon ein wahnsinniges Vorrecht. Wir dürfen mit dir reden. Mit dem allmächtigen Dreieinen Gott. Herr, und Ich bin sicher, wenn wir das wirklich in unserer Praxis, in unserem Leben umsetzen, dann werden wir dich erleben. Und wir werden sehen, wie du den Himmel öffnest und wie du Dinge tust und auch verändern kannst. Auch hier in unserem Land, das, wo wir so das Gefühl haben, so abgestumpft ist und überhaupt kein Wind der Erweckung mehr zu wehen scheint. Herr, wir wünschen uns, dass auch hier in unserem Land, in unserer Umgebung noch Menschen das Evangelium hören und zu dir finden, damit du geehrt wirst, dass noch mehr Anbeter zu deinem Volk hinzukommen und du bald kommen kannst. Ja, ich bitte dich, lass dieses Wort weiter in uns wirken und hilf uns, dass wir nicht nur vergessliche, dass wir nicht vergessliche Hörer sind, sondern hilf uns, dass wir Täter deines Wortes sind. Amen.